Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wer von uns würde schon auf den Segen Gottes verzichten? Höchstwahrscheinlich niemand. Aber seien wir mal ganz ehrlich, würde es uns tatsächlich viel schlechter gehen, wenn wir uns diesen Segen Gottes nicht immer wieder zusprechen würden? Unter den Christen sind diese zwei Worte Gottes Segen höchstwahrscheinlich genauso oft verwendet wie auf Wiedersehen im normalen Umgang. Ja, es ist ein sehr schöner Wunsch, den wir uns da zusprechen, auch wenn er hier und da vielleicht nur eine Floskel ist. Der Segen ist das Gute, das Gott uns aus Liebe zukommen lässt. Segen hat also immer einen göttlichen Ursprung. Doch welchen Platz hat der Segen Gottes in unserem Leben? Durch diesen sehr bekannten Segensspruch, den ich gelesen habe, werden wir heute sehen, wie gerne Gott segnet und wie groß dieser Segen Gottes für unser Leben ist und warum wir uns als Christen diesen Segen immer wieder zusprechen sollten. Ich lese noch einmal die Verse 22, 23 und 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Vor etwa einem Monat wurde die Stiftshütte am Berg Sinai eingeweiht. Doch nun bekommen die Leviten neben dem ganz normalen Dienst in der Stiftshütte einen ganz besonderen Auftrag. Sie sollen das Volk Israel segnen. Und genau hierin unterscheidet sich Gott ganz stark von allen anderen Göttern, die um Israel herum verehrt werden. Gott möchte nämlich, dass sein Segen zu den Menschen fließt. Dabei sind es aber nicht Aaron und seine Söhne, die das Volk segnen, sondern Gott selbst ist der Segnende. Gott sagt: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Man könnte hier auch übersetzen: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, ich aber werde sie segnen. Gott betont, dass er derjenige ist, der diesen Segen schenkt. Und genau mit dieser letzten Aussage Gottes wird deutlich, dass das, was die Leviten tun werden, keine Spekulation auf etwas Glück im Leben ist. Nein, dieser Segen Gottes ist Realität. Gott verheißt ihn und er selbst steht mit seinem Namen gerade dafür. Wenn wir uns die Geschichten in der Bibel anschauen, die vorher passiert sind, dann sehen wir, dass dieser Segen keine spontane Idee Gottes ist, die ihm jetzt hier am Sinai kommt. Schon von Anfang der Schöpfung spricht Gott davon, dass er den Menschen segnen will. Gott segnet Adam und Eva im Paradies. Man kann jetzt sagen, dass da noch die heile Welt herrschte. Aber auch später, nach der Sintflut, segnet Gott Noah und seine Söhne. Gott hatte gesehen, wie schrecklich der Mensch war. Ja, ihm reute es sogar, den Menschen geschaffen zu haben. Und trotzdem segnete Gott Noah und seine Söhne. Die Menschheit hatte sich nicht gebessert. Und trotzdem kommt Gott mit seinem Segen. Und das sehen wir auch bei Abraham. Und so kann man die Reihe fortsetzen bis zum Berg Sinai, wo wir den Segensspruch gelesen haben, und auch darüber hinaus. Gott will den Menschen segnen, weil der Mensch hundertprozentig davon abhängig ist. Und Gott will den Menschen segnen, weil er nicht möchte, dass der Mensch ohne Gott verloren geht. Gottes Weg, den Menschen aus seiner Verlorenheit herauszuziehen, ist sein Segen. Wenn wir die Segenslinie im Alten Testament weiterführen, dann landen wir unweigerlich bei Jesus Christus. Und dann können wir mit Paulus in Epheser 1, Vers 3 bis 6 einsteigen und sagen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Es ist aber schon merkwürdig, dass Gott hier sagt: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen. Der Name Gottes soll auf das Volk gelegt werden. In Jesaja lässt Gott seinem Volk unter anderem sagen, dass er sie erlösen wird und wieder zurück nach Jerusalem bringen wird. Und dabei spielt der Name Gottes auch eine sehr wichtige Rolle. Und ich lese uns da die Verse aus Jesaja 43, 1, 5 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden: Gib her, und zum Süden: Halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Alle Menschen, über die der Name Gottes ausgesprochen war, hatten die Hoffnung im Jesaja-Buch auf Befreiung und Heimkehr. Alle Menschen, über die der Name Gottes ausgesprochen ist, sind Gottes Eigentum. Und so erhebt Gott nun auch hier in unserem Predigttext den Anspruch auf sein Volk, indem sein Name auf das Volk Israel gelegt wird. Gott bindet sich an sein Volk, um dieses Volk zu segnen. Und im Volk Israel kann nichts Besseres geschehen, als unter diesem Namen Gottes zu stehen. Dieser Name Gottes spielt aber auch bei der Taufe ein sehr wichtiges Element. Die Person wird auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Über dieser Person wird der Name Gottes ausgesprochen, und somit hat nur noch Gott Anspruch auf das Leben dieser Person. Wer unter diesem Namen Gottes steht, das heißt, wer durch Jesus Christus zu Gott gehört, der ist Gottes Eigentum. Wer unter diesem Namen Gottes steht, der hat keine böse Macht mehr Anspruch auf sein Leben. Und wer unter diesem Namen Gottes steht, der steht unter dem Segen Gottes. Dieser Segensspruch, den wir uns heute genauer anschauen, ist etwas ganz Besonderes. Er ist etwas Besonderes, weil er direkt aus dem Mund Gottes kommt. Aber er ist auch etwas Besonderes, weil Gott diesen Segen den Priestern gibt, damit sie das Volk damit segnen. Und dieser Segen besteht aus drei Proklamationen. Und ich lese uns diesen Segen noch einmal vor. Die Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dreimal wird der Name Gottes hier ausgesprochen. Und jedes Mal kommt eine neue Dimension des Segens zum Ausdruck. Gott sagt zu Mose, ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen. Und nun kommt dieser Name Gottes in diesem Segen gleich dreimal vor. Es ist der gleiche Name, aber mit drei unterschiedlichen Wesenszügen. Und für mich stellt sich hier die Frage, deutet Gott hier auf die Dreieinigkeit hin? Und so möchte ich euch jetzt mitnehmen auf die Suche nach der Verbindung zwischen diesem Segen Gottes im Alten Testament und der Dreieinigkeit. Wenn wir uns den Missionsbefehl Jesu anschauen, dann gibt er seinen Jüngern, bevor er sie ins Missionsfeld schickt, die Taufformel mit und sagt, tauft sie auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch hier ist es ein Name, nämlich der Name Gottes. Es ist ein Gott, der in drei Personen wirksam wird. So schauen wir uns nun diese drei Segenssprüche aus 4. Mose etwas genauer an. Zum Ersten, der Herr segne dich und behüte dich. Zuerst wird hier allgemein vom Segnen gesprochen und dann ganz spezifisch vom Behüten. Gott sagt in 1. Mose 2, Vers 15 zu Adam, du sollst die Erde bebauen und bewahren. Der Mensch wurde auf die Erde gestellt, um die Tiere und Pflanzen, ja die ganze Erde, zu bebauen und auch zu bewahren. Doch wer bewahrt den Menschen? Gott. Gott braucht hier in diesem Segensspruch das gleiche Wort, um zu zeigen, wie er über den Menschen hütet und ihn bewahrt. Im Psalm 121, die Verse 3 bis 4, lesen wir, er, Gott, wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott ist der Hüter Israels. Er wacht über den Menschen. Wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass diese Eigenschaften des Behütens und des Bewahrens Gott als Vater zugeschrieben werden. Kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, betet er zu seinem Vater und sagt in Johannes 17, Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, die Jünger, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gott, der Vater, behütet seine Kinder in der Welt. Und zu diesem Behüten gehört auch das Versorgen und das Bewahren des Lebens der Menschen. Und auch dazu sagt Jesus zu seinen Jüngern: Euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Und er wird euch geben, was ihr zum Leben nötig habt. Nach Matthäus 6, 31 bis 34. Es ist Gott der Vater, der über das Leben des Menschen wacht und der den Menschen behütet. Schauen wir uns den zweiten Segensspruch an. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Hier werden Licht oder Leuchten und Gnade erwähnt. Das Angesicht oder das Gesicht ist der Teil einer Person, der uns Einblick in das Innere des Menschen gibt. Vom Gesicht kann man sehr viel ablesen, wie wir bekanntlich wissen. Wenn Gottes Angesicht also leuchtet, dann wird etwas von seinem Inneren, also von seiner Herrlichkeit, sichtbar. Aber wenn Gottes Angesicht leuchtet, dann ist das auch die Zuwendung Gottes zu den Menschen. Und so betet David im Psalm 31, Vers 16 bis 17: Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Angesicht über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. David bringt hier die Güte und das leuchtende Angesicht Gottes wieder zusammen. Wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass dieses Licht, welches von Gott ausgeht, mit Jesus Christus in Verbindung gebracht wird. Ich möchte da zuerst die Verklärung Jesu erwähnen. Petrus, Jakobus und Johannes gehen mit Jesus auf einen Berg. Und als Jesus dann verklärt wird, dann leuchtete sein Angesicht wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Wenn wir dann das Evangelium nach Johannes lesen, dann wird deutlich, dass Jesus nicht nur dieses Licht Gottes ausstrahlt, sondern er selber ist das Licht. Und er sagt von sich in Johannes 8, Vers 12: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist dieses Licht. Und dieses Licht leuchtet in der Finsternis. Ja, es scheint in unser dunkles Leben und es macht sichtbar, wie schlecht wir in Wirklichkeit dran sind. Aber dieses Licht bringt auch Gnade. Dort, wo Jesus mit seinem Licht in unser Leben leuchtet, kann Vergebung stattfinden. Und deshalb können wir mit David gemeinsam beten: Herr, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht und helfe mir mit deiner Güte. Von diesem Licht beleuchtet zu werden, ist nicht immer angenehm, aber es ist auf jeden Fall heilsam. Und somit ist es ein unaussprechlicher Segen, der uns durch Jesus Christus, dem Sohn Gottes, in diesem Licht zukommt. Nun kommen wir zum dritten Segenswunsch. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Frieden ist heute ein sehr großes Wort. Und es war es auch schon damals für Israel. Für Israel sollte durch den Bund mit Gott Frieden werden. Doch das stellte sich als unrealistisch heraus, weil das Volk nicht den Frieden mit Gott, sondern mit anderen Völkern suchte. Und so landeten sie im Exil. Doch Gottes Botschaft an sein Volk im Exil in Babylon war folgende: Ich will einen Bund des Friedens mit euch schließen. Hesekiel 34. Sollte ein Bund sein, der Frieden zwischen Gott und dem Volk stiftete. Und das Neue an diesem Bund entdecken wir in Hesekiel 36, wo Gott sagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Nicht Gott verändert sich, damit dieser Bund des Friedens zwischen Gott und dem Volk Wirklichkeit wird, sondern Gott verändert den Menschen, damit er in diesem Bund des Friedens mit Gott eintreten kann. Und dieser Bund des Friedens ist ganz eng verbunden mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott gibt seinen Geist in den Menschen, um ihn zu verändern. Und Jesus macht die gleiche Verknüpfung zwischen Frieden und Heiligen Geist. In Johannes 14 verheißt er seinen Jüngern den Heiligen Geist und sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, 26 und 27. Mit der Verheißung des Heiligen Geistes verheißt Jesus seinen Jüngern Frieden. Es ist nicht der einfache Friede, wo ich keinen Streit mehr mit meinem Nachbarn habe, sondern es ist der Friede mit Gott. Der Heilige Geist ist es, der mich zu Gott führt, der mich der Sünde überführt und mich zu Gott führt. Wir können das nicht aus uns in Frieden mit Gott leben. Das können wir nur, wenn Gott uns durch seinen Heiligen Geist erneuert. Dort, wo der Geist Gottes wirksam wird, da werden wir zu Gott geführt. Dort, wo der Heilige Geist wirksam wird, da geschieht Veränderung. Ja, dort, wo der Heilige Geist wirksam wird, da kommt Frieden. Können wir nicht staunen, wie unfassbar groß dieser Segen Gottes ist? Gott, der Vater, hält seine schützende Hand über den Menschen und beschenkt ihn reichlich mit allem, was er zum Leben braucht. Und Gott, der Sohn, kommt mit seinem Licht in die Dunkelheit. Ja, er leuchtet in unser Leben. Dort bringt er unsere Verlorenheit zum Vorschein, aber er bringt Gnade und Vergebung durch dieses heilsame Licht. Und letztlich werden wir durch Gott, den Heiligen Geist, zu einem ganz neuen Leben verändert. Dieser Text aus 4. Mose 6 macht aber auch deutlich, dass Gott den Menschen beauftragt, diesen Segen weiterzugeben. Der Mensch soll ein Sprachrohr dieses gewaltigen Segens Gottes sein. Und ich lese uns dazu noch einmal die Verse 22, 23 und 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Doch warum beauftragt Gott den Leviten damit, diesen Segen über das Volk Israel auszusprechen? Ich meine, dass Gott sein Volk auch ohne diesen Segensspruch segnen könnte. Es ist ganz sicher nicht so, dass dieser Segensspruch aus 4. Mose 6 eine magische Kraft hat. Aber Gott lässt seinen Segen durch die Hand von Menschen fließen. Gott will seinen Segen durch uns Menschen verbreiten auf der Welt. Und bei alledem bleibt Gott der Segnende. Wir können nicht aus unserer Kraft andere Menschen segnen. Wir können über andere Menschen nur das aussprechen, von dem wir auch 100% abhängig sind. Vielleicht hat sich schon der eine oder andere gefragt, warum am Schluss von jedem Gottesdienst der Segen Gottes gesprochen wird. Und ich möchte zwei Gründe nennen, warum es wichtig ist, dass wir uns als Christen immer wieder diesen Segen Gottes zusprechen. Erstens, wir sind 100% abhängig von Gottes Segen. Und zweitens, dieser Segen Gottes ist eine handfeste Verheißung. Es ist kein leeres Versprechen. Der Segen Gottes ist überhaupt das Beste, was wir uns gegenseitig wünschen können. Doch wie kann dieser Segen in unseren Beziehungen und in unseren Gesprächen wieder neu wirksam werden? Wo kann ich über meinem Glaubensbruder oder meiner Glaubensschwester diesen Segen wieder aussprechen? Wäre das nicht schön, heute den Sitznachbarn mit dem Segen Gottes zu verabschieden, bevor man aufsteht und den Raum verlässt? Oder vielleicht entlassen wir unserem nächsten Besuch, der zu uns kommt, mit dem Segen Gottes, statt nur mit einem Auf Wiedersehen. Auf jeden Fall hat Gott reichlich Segen für uns bereit. Und wir dürfen von diesem Segen Gottes schöpfen. Denn Gott segnet gerne. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du bist der ewige und wahre Gott. Und wir beten dich an, als den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du uns liebst und dass du so viel für uns getan hast durch deinen Sohn, indem du uns die Erlösung gibst und durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns veränderst. Und wir stellen uns heute wieder ganz neu unter deinem Segen und bekennen, dass wir abhängig sind von dir und von deiner Güte. Bitte geh du mit uns in diese kommende Woche und begleite du uns mit deinem Segen. Amen.